In der heutigen Episode Diversified Deals sprechen Paul und ich über Goldman Sachs, über ein neues Rohstofflisting in London. Wir sprechen über CVC, die Avolta übernehmen möchte, und es gibt einen Deep Dive zu Coinbase. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify Deals. Paul, ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Und das letzte Mal sind wir nicht im gleichen Raum.
Das ist ein großes Versprechen. Ich habe gehört, Du bist nicht mehr in Asien, sondern in Europa. Wo treibst du dich rum?
Im Soul von Europa sozusagen, in Amsterdam, dem Zentrum der Start-up-Kultur in Deutschland, in Europa, der wilden Metropole. Genau, nein, ich bin in Amsterdam und bin dann ab nächster Woche wieder in Berlin.
Sehr gut, ich freu mich schon drauf. Vorab unser Disclaimer: dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz gebrainstormt, worüber wollen wir reden? Wollen wir womit starten wir rein? Über den Drogenkonsum von Friedrich Merz und Macron und dem britischen Premier, glaube ich, der war auch dabei, im Zug in die Ukraine. Oder über die erste Rede von Friedrich Merz. Paul, was schwebt dir näher?
Ich habe gerade die Rede gehört. Wir zeichnen auf hier am Mittwoch, den 14. Mai. Ich habe mir gerade die Regierungserklärung von Friedrich Merz angehört und glaube, da können wir doch super reinstarten. Da sind wir thematisch nämlich auch direkt bei uns. Der Appell am Ende: wir sollen alle einen Ticken härter arbeiten. André, ich finde... Da sind wir sofort gestartet, haben die Mikros in die Hand genommen und gesagt, dann nehmen wir jetzt auf. Genau, und danach kam dann direkt Alice Weidel und hat ihre Lieblingsline erzählt, dass Friedrich Merz ein Linker sei und mit ihm natürlich die Bundesrepublik untergeht und so. Also so ein bisschen Slapstick gefühlt inzwischen.
Bisschen Slapstick, und man sieht einfach... wie die Moderationsschule bei dir wirkt, indem du sagst, ihre Lieblingsline, deswegen müssen wir einmal ganz kurz sprechen. Hast du das Foto gesehen im Zug?
Ja, natürlich. Das Fake-Foto, wo angeblich, oder was heißt Fake-Foto,
Video aber
Fake,
sogar, ne?
Genau, Fake-Interpretation, wie auch immer, dass die Herren da auf der nächtlichen Fahrt durch die Ukraine oder nachmittäglichen Fahrt ein bisschen koksen. Genau. Ich überlasse natürlich dir gerne den Vortritt, das zu interpretieren, zu kommentieren.
Ja, also ich habe das erste Video, was ich tatsächlich gesehen habe, war tatsächlich, glaube ich, in scharfen 180p, keine Ahnung, irgendwas, so 30.
Großartig.
10 Frames per Second, wo es alles sein könnte. Also es hätte auch ein Stück Eis sein können, ein Stück von einem Eisberg, alles Mögliche. Hab dann das dann aber hochauflösend gesehen, sowohl bei der Tagesschau als auch, ich glaube, auf den anderen Regierungskanälen, als geteilt wurden. Da war es dann doch sehr, sehr klar zu sehen. Spannend auf jeden Fall, dass und wer es ja auch geteilt hat, welche Agenda dahinter steht. Es ist wirklich wild, und es ist auch krass, wie stark es auch in Deutschland geteilt wurde auf X. Und das ist wirklich, und wenn man sich so ein bisschen... Man sollte es nicht tun, ich weiß, es ist nicht gut, die Kommentarspalten auch bei Instagram sich anschaut.
Und das darf man nicht machen.
Und da ernsthaft Leute das verteidigen und meinen, ja, das stimmt, was da gesagt wurde und sowas. Es ist wirklich krass, es ist wirklich sehr, sehr krass. Aber ja, also mehr ist, glaube ich, dazu auch nicht zu sagen. Also.
Ja, ist halt traurig, dass so ein wichtiges Thema und so ein wichtiger Besuch dann unter so einem Stern steht, dass da, also ja. Genau. Und was die Herren in ihrer Freizeit tun, das überlassen wir natürlich ihnen. Aber allein die Annahme und diese ganze Geschichtenerzählerei drumherum, das Spinning und so, das ist schon nervig, dass das immer noch passiert und dass man da immer noch so drauf eingehen muss. Man hat das Gefühl, irgendwie, das ist auch genauso outdated wie Alice Weidels Taglines.
Also ich glaube, um im Social-Media-Sprech zu bleiben, stand nicht auf meiner Bingo-Karte, dass die Tagesschau einen Beitrag darüber macht, dass Friedrich Merz nicht kokst in einem Zug in die Ukraine.
Ja, ich fand's auch schön, wie du vorhin gesagt hast, in der Tagesschau und in anderen Regierungsmedien. da fängt die nächste Verschwörung an.
Warte ab. Genau. Richtig. Sehr gut, sehr gut. Paul, gehen wir mal rein ins Bigger Picture. Was hast du mitgebracht?
Ich habe kein Koks mitgebracht, dafür eine Story zu Goldman Sachs und eine Geschichte über den Londoner Stock Exchange, der ein neues Mitglied bekommen soll. Dann sprechen wir zu CVC und zuletzt haben wir noch Coinbase als Deep Dive.
Okay, let's go. Dann lass uns doch direkt mal zu Goldman Sachs reingehen, die ja eine große M&A-Welle für Europa sehen. Was genau steckt dahinter?
Genau. Also erstmal stecken da keine Zahlen hinter, das vielleicht gleich vorweg für alle Zahlen-Junkies, die hier mithören. Goldman Sachs geht davon aus, dass jetzt aus zwei Gründen so ein bisschen die M&A-Phase richtig losgeht, 2025 in Europa. Einerseits, weil die ganzen Lieferketten-Entflechtungen, die jetzt stattfinden nach den Zoll-Diskussion, genau, dass jetzt eben die Lieferketten neu aufgebaut werden und in dem Zuge sich natürlich Unternehmen andere anschauen, die vielleicht genau das produzieren und in dem genau richtigen Land, das sie eben auch exportieren wollen, also beziehungsweise nach Europa. Da ist die Vermutung von Goldman, dass jetzt gerade US-Unternehmen schauen, was sie da einkaufen könnten, zu günstigen Bewertungen auch noch in Europa. Ja. Und das Zweite ist genau, sind halt einfach viele Deals, die jetzt Anfang des Jahres oder die letzten zwei Monate auf Eis lagen, weil keiner so richtig wusste, wie geht's weiter, was passiert jetzt eigentlich. Gibt's morgen noch den US-Dollar? All diese ganzen, sagen wir mal, Abgrund-Diskussionen, die wir ja geführt haben die letzten Wochen, da war genau viel jetzt einfach mal kurz auf Halteposition. Und das zusammen, also dass das jetzt wieder losgeht und dass natürlich die Lieferketten neu sich sortieren, ist ein ganz gutes Signal in Richtung M&A.
Okay, ja, genau, wie du sagst, es sortiert sich alles wieder ein bisschen, es kommt ein bisschen Bewegung rein. Also wenn wir über Zölle sprechen, sowohl US und UK als auch US und China, da gibt es Annäherungen. Es ist wichtig, auch China so zu betonen, wie es Donald Trump macht.
Genau. Und auch nicht China zu sagen, sondern
richtig, China. Richtig. Ja. Und deswegen, ja, also es hat Goldman Sachs gesagt, so rein wirtschaftlich ist dem Ganzen da, glaube ich, jetzt auch nichts entgegenzusetzen.
Die gehen haben natürlich auch ein Interesse.
Ja.
Vielleicht einerseits noch, die freuen sich natürlich auch, wenn sich die ein oder andere, der ein oder andere Mittelständler sich bei ihnen meldet und einen M&A-Deal machen will. Das ist ja eines ihrer Haupteinnahme. Felder, sofern.
Ich glaube, da würden sie sich freuen, da hast du recht. Gehen wir weiter, und zwar hat Cobalt Holdings, also eine Metall-Investment-Gesellschaft, plant einen Börsengang in London, und zwar seit zwei Jahren, und will sich über eine Kapitalerhöhung an der LSE, also London Stock Exchange, listen lassen. Was weißt du oder was kannst du uns darüber sagen, Paul?
Es geht, genau wie du beschrieben hast, um Unternehmen, das im Grunde Kobalt, das Material hält und also physisch besitzt, ja, und kauft und du eben dann über Beteiligung an der Firma direkt profitieren kannst vom Kobaltpreis. Mhm. Kobalt, vielleicht der kleine Einschub, ist das Material, was in ganz vielen Batterien, was in ganz vielen Handys verbaut wird, das einen mittelmäßigen bis sehr schlechten Ruf genießt, weil es größtenteils gemint wird in Zentralafrika, also im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo, in den anliegenden Staaten, und da immer wieder natürlich die Frage ist, wie gut wird das da eigentlich kontrolliert, der Abbau? Das vielleicht muss man, glaube ich, mit erwähnen, dass das nicht politisch nicht ganz unbrisant ist. Ja, genau. Und Cobalt Holdings plant eben diesen IPO, die wollen da 230 Millionen einsammeln. Über den Teilbörsengang. Sie haben auch schon einen Anker-Aktionär dabei, das ist Glencore. Glencore ist klassischer Großinvestor, der sich da frühzeitig beteiligt hat. Glencore ist spezialisiert auf genau solche Rohstoffe und Materialien und ist da sicherlich auch ein gutes Signal in den Markt, dass da so ein Schwergewicht von Anfang an als Anker mit im Boot ist,
genau, du hast gesagt, ne, also ein Volumen von 230 Millionen Dollar und ich meine, für den Anleger so ein bisschen als zu verstehen, um dort direkt in Kobalt zu investieren, ohne jetzt da direkt irgendwie auf Rohstoffe zu gehen, sondern einfach direkt auch als Aktie.
Spannend. Ist so ein bisschen analog zum MicroStrategy Play für Bitcoin und andere, genau.
Also. Ja, exakt, exakt. Gehen wir weiter, Paul.
Yes.
CVC will Avolta übernehmen.
Genau.
Wer oder was ist Avolta und wo finden wir das?
Avolta findest du immer, wenn du privat mit deinem Privatflieger über Zürich fliegst und einmal kurz durch den Duty-Free schlenderst. Da gibt's nämlich einen Duffree, einen Store, wo du klassisches Duty-Free-Geschäft betreiben kannst, also schön teuer einkaufen und denken, es ist günstig. Genau.
Paul, gibt es denn im Privatterminal, da gibt es auch so Duty-Free-Läden? Ist das so?
Da kann ich jetzt wenig zu sagen. bei Morning Crunch fliegen wir, wenn überhaupt, aktuell leider noch nicht privat. Das kommt noch. Das kommt noch. Ja. Nein, Quatsch. Aber du kennst vielleicht auch vom Autogrill, da kenne ich es eher. Mhm. Also Avolta gehört auch der Autogrill. Das ist die, sobald man in Italien auf die Autobahn kommt, der Nummer 1 Anlegespot. Genau. Und das sind so die Herzstücke von Avolta. Da sind noch so ein paar kleinere Sachen dabei, aber das ist so das Kerngeschäft.
Ja. Ich glaube, was spannend ist, wir hatten es ja letzte Woche auch bereits mit Skechers. Handelt sich hier wieder um einen Take-Private-Deal. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die letzte Woche zugehört haben, wissen direkt, worum es geht. Also das Unternehmen wird von der Börse genommen und quasi wieder privatisiert. Und das ist Ganze in einem Umfang von rund 6 Milliarden Pfund, also knapp 8 Milliarden Dollar, soll die Gruppe halt komplett von der Börse genommen werden. Und aktuell liegt so die Marktkapitalisierung bei 6,4 Milliarden Euro. Beziehungsweise liegt die Summe, die CVC bietet, so aktuell knapp über dem Marktpreis oder wo liegt die? Du bist ja da immer am besten informiert.
Genau, ist richtig. Jetzt haben wir Pfund, Euro und Dollar zur Verwirrung eingestreut, das lag an meinen Notes. Genau. es sind ein paar Prozent nur tatsächlich, ein einstelliger Prozentbetrag über der Marktkapitalisierung zum letzten Börsentag. Das ist eigentlich ungewöhnlich, ne? Also wenn würdest du, also wir haben es auch in der letzten Episode besprochen, normalerweise sind bei so Take-Privates immer Prämien von 20, 25, 30% inkludiert. Dass das jetzt in dem Fall nicht stattfindet, liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass das Geschäft jetzt nicht wahnsinnig groß wachsen wird. Also die Autogrill und also Duty-Free und Raststätten und Restaurant, das ist kein Riesenwachstumsgeschäft, sondern das ist ein Unternehmen, also ein Unternehmenszweig mit sehr beständigen und stetigen Umsätzen. Da sind jetzt eben keine Fantasie-Multiples drauf. Deutet darauf hin, dass CVC jetzt auch nicht im Hintergrund denkt, sie können da jetzt den gigantischen Deal drehen, sondern die kaufen sich ein in schön stabile Umsätze mit einer guten Marge. Ich glaube 2024 waren es so 9,4%. Also alles so ziemlich
Genau, du sagst es. Also Avolta hat in den letzten 3 Jahren Verschuldung gesenkt und Profitabilität gesteigert, was sich ja erstmal grundsätzlich gut anhört, also exakt auch attraktiv für sogenanntes Buyout. Also wenn man sich nochmal den gesamten Private Equity Kontext anschaut, hast du 3 Phasen in der Private Equity Welt. Das ist zum einen, das ist Venture Capital, das ist dann die erste Phase, die zweite Phase ist die Growth Phase und die dritte Phase ist die Buyout Phase, also Late Stage Private Equity, und da wird Avolta dann auch reinsortiert, und da ist CVC bekanntlich nicht allzu schlecht unterwegs in Europa, und ich bin mir sicher, dass die Jungs und Mädels von CVC da schon auch einen genauen Plan haben, wie man da vielleicht doch vielleicht kein enormes, aber ein kleines Multiple will der CVC-Investor da sicherlich auch sehen. Und da wird sicherlich den ein oder anderen Plan gehen. Aber wieder, auch im Vergleich zu letzter Woche, sehr, sehr spannend, wieder ein Take-Private-Deal von einem beständigen Geschäftsmodell, was von der Börse genommen wird.
So ist es, genau.
Paul, gehen wir rein in den Deep Dive?
Ja.
Und zwar geht es um Coinbase. Coinbase kauft, wie spricht man es aus? Deribit?
Genau. Deribit, du kannst es aussprechen, wie du willst, Henrik. Es ist ein freies Land. Deribit. auch wenn Alice Weidel das heute Morgen bezweifelt hat im Bundestag. Aber ja, genau. Okay, du kannst es aussprechen, wie du magst. Deribit genau. Ist aber, glaube ich, marktüblich. Ja.
Ja, exakt. Und es ist nichts Geringeres als der größte Krypto-Deal der Geschichte.
Paul. Genau. Klingt bombastisch. Die Kryptowelt ist aber auch noch gar nicht so alt. Deswegen. Ja. Genau, es geht um einen 2,9 Milliarden Deal und zwar will Coinbase, die ja jetzt Stand heute, wir haben wie gesagt den 14. Mai, auch Teil des S&P 500 sind als erste Kryptofirma, die übernehmen für 2,9 Milliarden Deribit, die, sagen wir mal, eine der größten Derivate-Plattformen im Krypto-Space mit Sitz in Dubai.
Okay, genau. Das Ganze wird aufgeteilt in Cash und in Coinbase-Aktien. Dementsprechend, ja, es ist super spannend. Super spannend, dass sich Coinbase da quasi in den weltweiten Derivatemarkt mit reinnimmt und den Derivatehandel sozusagen mit in das eigene Portfolio mit aufnimmt.
Genau, also es geht am Ende darum, dass du dann in der Coinbase-App als Nutzer auch Derivate handeln kannst. Das heißt, für dich natürlich den 100er Hebel auf alles von Bitcoin bis, ich weiß nicht, Fartcoin.
Trump-Meme-Coin, ist doch klar.
Genau. Oder genau, das kannst du dir aussuchen. Kannst dir auch überlegen, ob du Short oder Long gehst.
Sag ich nicht. Ist keine Anlageberatung hier.
Stimmt, dürfen wir nicht sagen. genau, das geht jetzt halt eben in der Coinbase-App, also zukünftig, sobald es integriert ist. Und dahinter steht so ein bisschen das, deswegen ist das nicht ganz verwunderlich, so ein bisschen der Versuch aus Coinbase eine Krypto-Super-App zu machen. Mhm. Also der Hauptanlaufpunkt für alles, was irgendwie mit Krypto zu tun hat.
Ja, es ist sehr, sehr spannend, weil wenn man so ein bisschen zurückblickt, also ist jetzt wirklich schon ein bisschen länger her, hast du so drei Riesen-Apps gehabt, hast du irgendwie zum einen Coinbase gehabt, zum anderen Binance, die damals vom Gefühl her noch deutlich größer waren und ja, FTX, was mit FTX passiert ist, wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, das wissen auch wir beide, ist jetzt nicht ganz so gut für die Gründer als auch für die Investoren ausgegangen.
Ja.
Aber Binance war relativ groß, hat sich aber auch, dann gab es auch da Probleme, so wie man das mitbekommen hat, auch im Gründerteam, und Coinbase ist da beständig geblieben und nutzt sozusagen da auch die Marktmacht, die sie haben. Klar, wenn wir Richtung deutschsprachigen Raum schauen, haben wir Bitpanda, die dort auch aktiv sind, aber meines Wissens lang auch nicht annähernd die Zahlen haben wie eine Coinbase in der Größe. Und ich weiß nicht, wo ich es gelesen hatte oder ob es auch in den Notes war, dass oder habe ich es bei euch gelesen, dass das Trading Volumen von Coinbase pro Tag waren es 8 Milliarden? Dollar? Ja,
bist du besser informiert als ich gerade? Genau. Vermutlich stand es bei uns.
Ja, genau, die Zahl müssen wir noch mal verifizieren. Aber das ist natürlich schon enorm. Und da ist der nächstlogische Schritt natürlich, dass es in diese Richtung geht von der Super-App.
Genau. Und die Idee ist auch nicht ganz neu, ne? Also das muss man auch fairerweise sagen. Also wir hatten schon mal im März kurz zu Coinbase gesprochen. Stand dieser Deal schon im Raum, ein Stück weit, ja. Damals aber eben noch mit einer 5-Milliarden-Bewertung.
Hm.
Da ist auch so ein bisschen gedreht worden. Ich meine, wir hatten zwischenzeitlich mal so einen kleinen Krypto-Winter, in dem wahrscheinlich auch die Bewertung ein bisschen gesunken ist von Derivaten. Also ganz logisch. Das ist aber auch, das war im März und zeitgleich damals im März waren auch ein, zwei andere Krypto-Firmen gerade dabei, sich mit Derivate-Anbietern zu unterhalten. Wir wissen
zum Beispiel,
wir haben, glaube ich, über Kraken damals gesprochen. Kraken hat den Future Trader, Ninja Trader übernommen. Also auch der Versuch, irgendwie so ein bisschen das Angebot auszuweiten. Das Schöne ist natürlich an diesen Derivaten, die sind nicht ganz so zyklisch. Ne? Also Leute, oder andersrum gesagt, Kryptos kaufen tun die meisten Leute eigentlich immer, wenn es gerade wieder einen Boom gibt und hochgeht. Derivate kannst du kaufen, wenn es runter und hoch geht. Also es ist ein bisschen stabiler im Geschäft.
Ja, absolut. Absolut ist eine gute Ergänzung. Und apropos Ergänzung, ich habe gerade mal nachgeschaut.
Ja.
Also laut CoinMarketCap ist bei Coinbase Exchange liegt das Spot Trading Volume auf 24 Stunden bei knapp 4 Milliarden, laut CoinGecko ein bisschen höher, also so knapp um die 4 Milliarden Trading Volume per Day, sind keine 8, aber 4 Milliarden finde ich auch schon trotzdem impressive.
Ja, ist nicht ganz nah, aber es kommt schon es kommt schon an euch ran, ja.
Es kommt in die Nähe. Nee, aber grundsätzlich ist es super spannend, wie du sagst. Also Coinbase bereitet sich darauf vor, halt traden oder beziehungsweise Trading-Möglichkeiten zu geben, wenn halt der Markt halt auch mal runterläuft. Also das heißt, mal zu shorten. Und was du ja auch gesagt hast, ne, als erste Kryptofirma im S&P 500 hat Coinbase da auch sehr, sehr gute Karten, zum Lead Player im Kryptobereich zu werden.
Mit dem, und genau, man kann dann noch vielleicht ergänzen, wir haben uns die Coinbase Aktie letzte Woche noch mal detaillierter angeschaut bei Morning Crunch.
Ja.
Die sitzen ja auch zum Teil mit am Tisch, wenn über Kryptoregulatorik gesprochen wird in den USA. Das heißt, die haben da auch einen ganz guten Einfluss drauf oder zumindest volle Visibilität, würde ich mal behaupten, wie der Stand der Regulatorik ist. Das hilft natürlich gerade, wenn man ja auch im Kryptomarkt ist, aber eben auch nochmal in diesem besonderen Segment Derivate, Zertifikathandel, der natürlich nochmal besonders reguliert ist von SEC. Das heißt, das ist, glaube ich, eine ganz gute Position für die, um eben ja ein bisschen, sagen wir mal, asymmetric information ausspielen zu können, also auf Deutsch sich so ein bisschen den Informationsvorteil auch zu vergolden.
Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, das ist ein gutes, das ist auch ein gutes Schlusswort für das Thema als auch für den Podcast, Paul. Ich bedanke mich ganz herzlich, sende liebe Grüße nach Amsterdam.
Ich danke dir, ich sende liebe Grüße zurück nach Berlin und nächste Woche sitzen wir wieder zusammen.
Ich freue mich schon drauf. Falls in der Zwischenzeit Fragen aufkommen, gerne hello@morningcrunch.de oder hello@investnow.com oder einfach uns direkt bei LinkedIn in die DMs sliden. Alles verlinkt in den Shownotes. Wir hatten es letzte Woche kurz angekündigt. Wir arbeiten im Hintergrund gerade an was Neuem, was diesen Podcast explizit betrifft. Wir haben jetzt noch nichts Verkündbares, aber lasst euch gesagt sein, da kommt was Schönes auf uns zu.
So ist es.
Und in diesem Sinne wünschen wir allen dann, wenn ihr heute am Freitag hört, wenn es rauskommt, ein schönes Wochenende und schöne Tage und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Woche.
Bis dahin. Ciao.